Ja, Fenster auf Kipp und los geht's. Er hier und Imsen. Ment mit Mund. Genau, herzlich willkommen. Es ist Freitag, der 28. November. Schön, dass ihr dabei seid. Er hier und Imsen, euer Lieblingspodcast.
Ja, und ich freue mich auch wieder dabei sein zu dürfen. Ja. John hat mich wieder eingeladen.
Du hast eine Green Card.
Ich bin total begeistert. Aber du hast mich schon wieder verwirrt. Du redest einfach vor der Musik.
Ja, ich dachte, ich mache mal alles anders als sonst und habe euch damit wahrscheinlich auch überrascht. Hier wird ja Unterhaltung groß geschrieben, wobei Unterhaltung wird generell einfach groß geschrieben.
Sowieso.
Mit einem großen U am Anfang, das überrascht uns jetzt nicht an der Stelle. Aber trotzdem wollte ich es nochmal erwähnen und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir haben natürlich einen wahnsinnig spannenden Gast eingeladen für heute. Und ich muss ein kleines bisschen ausholen jetzt. Oh, also ich hoffe, ihr habt so 3-4 Wochen Zeit.
Ja.
Es geht um Folge 18. Folge 18 hieß bei uns nichts zu meckern. Ne, da haben wir uns so mit diesen typischen deutschen Phrasen so auseinandergesetzt. Was man, kannst ja nicht meckern. Ne?
Kannst ja nicht meckern
und so. Und das war wirklich sehr unterhaltsam. Und wir hatten Steffen Schumann von Hände für Kinder bei uns im Podcast.
Ja.
Du erinnerst dich vielleicht, wahnsinnig nett. Er hatte ja die Idee, mit seiner Frau zu einem Urlaubsort in Hamburg-Wohldorf, zu dem Familien reisen mit sehr schwer behinderten Kindern. Die Eltern und gesunden Geschwisterkinder, die reisen dann mit, haben eine komplette Auszeit, während sich bei Hände für Kinder im neuen Kupferhof da Pflegerinnen und Pfleger ganz liebevoll um die kranken Kinder kümmern. Also eine Auszeit für die Familie, die ja nicht rund um die Uhr Kinderarzt sein kann. Das geht ja einfach nicht.
Das war einer der Podcasts, die mich am meisten emotional berührt haben.
Ja.
Also da hatte ich echt
total
nicht nur ein Kloß im Hals.
Ja, das ging mir genauso. Das war am 13. Juni, Juni, 13. Juni, es gibt ja Julo und Juni. Am 13. Juni haben wir gesagt, der Mann braucht eine Medaille für seinen Einsatz. Bitte hört euch das nochmal an, Folge 18, nichts zu meckern. Ein paar Tage später kam tatsächlich ein Brief vom Bundespräsidenten. Sie bekommen das Bundesverdienstkreuz. Und ich war jetzt tatsächlich dabei im Rathaus, als Steffen es bekommen hat und habe ihn nur wenige Sekunden nach der Verleihung gefragt. Ach, hör doch am besten einfach mal selbst.
So, jetzt muss er aber noch mal kurz. Steffen, gerade eben Bundesverdienstkreuz, wie fühlt es sich jetzt an? Erste Worte.
Es fühlt sich toll an. Ich bin dankbar, aber auch ein bisschen surreal. Aber es ist wirklich schön, hier im Turmsaal des Rathauses zu sein. Danke.
Und wirst du das jetzt immer tragen, das Bundesverdienstkreuz? Gehst du auch damit ins Bett oder wie muss man sich das vorstellen bei Steffen Schumann?
Ja, vielleicht die erste Nacht, aber dann bestimmt nicht mehr. Nein, nein, ich werde es zu Hause in einen schönen Platz aufbewahren.
Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall.
Ich danke dir, John.
Ja, großartig. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal.
Einfach geil. Na? Wie oft sagt man, gebt diesem Menschen einen Orden?
Und dann passiert es
plötzlich.
Und jetzt
hört mal einer zu, endlich.
Ja. Wir wurden erhört und das Lustige ist ja, ich durfte dann wenige Tage später wieder im Rathaus sein. Da war dann ein Senatsempfang für 75 Jahre Verfassungsschutz in Hamburg. Und da war ein Mann, den ich gleich sympathisch fand, im großen Saal, kurz bevor es dann auch losging mit Reden und hast du nicht gesehen. Und er sprach mich dann an und sagte, Mensch, ich höre Sie ja immer im Radio und wir hatten sofort ein Thema und waren sofort mitten ins Gespräch vertieft. Eigentlich hätten wir uns die Veranstaltung auch sparen können. Armin Levy, hallo Armin.
Hallo Armin.
Moin.
Armin, schön, dass du dabei bist.
Ja.
Mit einem Moin begrüßt du uns. Und du bist ja jemand, der öfter mal im Rathaus ist, ne?
Ja, ein manchmal beruflich und manchmal auch ehrenamtlich.
Aber wollte ich sagen, beruflich ist nämlich das Stichwort. Jüdisches Leben sichtbar machen ist ja deine Herausforderung, deine Arbeit in Hamburg. Zukunftsorientierte Kultur, Sichtbarkeit ist ja das, was entscheidend ist. Verrat uns bitte, was machst du in Hamburg gerade auch für die Jüdinnen und Juden?
Insgesamt im Gesamtbereich Hamburg setzen wir uns ein, wie du gesagt hast, für Sichtbarmachung jüdisches Leben durch diverse Portale in digitalem Format, Portal Jüdisches Leben in Hamburg, Ravi als jüdisches Magazin, als Druckausgabe und auch digital. Und leider in vergangenen Jahren durch zunehmende Bedrohung, Rassismus und Antisemitismus, wir müssen auch viele Jüdinnen und Juden durch WhatsApp-Gruppen und Telegram-Kanälen in so einem geschlossenen Raum auch über jüdisches Leben, über Veranstaltungen und weiter informieren. Und das nimmt auch wahnsinnig viel Zeit und Kraft in Anspruch.
Das glaube ich sofort. Wie machst du das? Also wie nimmst du jetzt jemanden die Angst? Wie gehst du da persönlich vor?
Ich persönlich, ich habe keine Angst. Ich bin immer, ich denke, gibt es kaum jemand im Bereich, in jüdische Communities und in Deutschland, wenn jemand aus Hamburg irgendwo zu Gast ist und sagt zu Menschen, ich komme aus Hamburg, erste Frage ist das, ob die Armin Levy kennen. Mhm. Ich habe selber keine Angst, ich bin immer sichtbar überall und ich rede mit Menschen. Aber auch viele Menschen haben Angst, weil die nicht nur von Nachrichten, von auch in ihrem Freundkreis mitbekommen, welche Bedrohungen gegen viele Minderheiten, dazu auch Jüdinnen und Juden gibt.
Ja. Ravi, hast du gerade angesprochen, ich habe das hier mal aufgemacht, es gibt nämlich auch Podcasts, das fängt dann so an. Ravi trifft, was ist das für ein Konzept? Was steht dahinter, Armin?
Das war so für uns so eine Art wie Uncut-Gespräch mit Menschen, dass die über alle, über ihre Leben, über was sie gemacht haben, was sie verdient haben, Wünsche, Sorgen und alles zu sprechen. Bei Ravi trifft, gibt es nicht nur Podcasts. Manchmal, wir haben, weil viele unserer Zielgruppen, die haben keine große Dateipaket gehabt oder keine Zeit gehabt, eine Video auf YouTube schauen. Und die haben gesagt, das wäre toll, wenn wir diese nur als Audio, als Podcast haben. Das war ein Punkt davon. Das war viele Menschen, die mit dem gesprochen haben, die wollten nicht ihr Gesicht veröffentlicht werden und weiter. Wir haben das in Audioformat gemacht. Aber mehr ist es tatsächlich eine Möglichkeit für Menschen, die ich stille Helden nenne, die im Hintergrund viel tun, aber im Vordergrund, die werden nicht gesehen oder anerkannt, obwohl die selber so entschieden haben. Und das hilft uns auch sehr, ein bisschen zeigen hinter der Kulissen, wie Jüdinnen und Juden sich fühlen, wie leben und was die Wünsche.
Es ist schön, mit dir in einem Raum zu sein, mit dir zu sprechen. Das macht richtig Freude. Wenn man Armin Levy googelt, mach das mal, werdet ihr feststellen, du bist Experte für strategische Kommunikation, öffentliches Engagement und nachhaltige Verbindungen. Das klingt jetzt, das würde ich auch für mich in Anspruch nehmen wollen.
Das, also für mich klingt das eigentlich wie ein Job im Geheimdienst. Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ja auch eine Website, armin-levy.de, da findet man natürlich ganz viel über dich. Aber beschreib mal aus deiner täglichen Arbeit, wie stellen wir uns das vor?
Es geht zuerst persönliche Kontakte mit Menschen aufbauen. Das ist einen Spruch und sagen, Armin hat direkte Kontakt per WhatsApp mit jeder Politiker in Land und Bund, von Hamburgischer Bürgerschaft bis Bundespräsidialamt per Du, per WhatsApp. Das ist so, muss man tatsächlich solche Arbeit, das ist nicht, was man als eine Institution machen kann oder als eine Gruppe machen kann, weil in Judentum sagt man Hand kennt Hand, auch in jüdischen Geschäftsmännern nutzen auch diese. Und das geht alles um Vertrauen. Vertrauen aufbauen und Vertrauen nicht missbrauchen. Ja. Das erlaubt mir tatsächlich, egal mit welchem Mensch, aus welcher Position, welche Behörde oder welche Partei, die wir mit dem arbeiten, unretuschiert, nackt und klar über unsere Probleme reden. Manchmal muss ich auch sagen, es tut mir leid, dass ich so klar rede. Manchmal auch, wenn unverschämt klingt, ich bin Ausländer. ich mache einfach in meinen Gedanken, in meine Muttersprache, ich übersetze das auf Deutsch und sage ich. Aber das kommt häufig gut an. Menschen verstehen, wenn ich was sage, das bedeutet nicht, dass ich meine eigene Interesse und Ego folge, sondern was ich mitteile, das ist, was ich in täglichen Austausch mit einer großen Gemeinschaft mitbekomme, Sorgen und Wünsche und tatsächlich, was für uns fehlt, und ich gebe das weiter. Und meist meine Arbeit ist es, wie ich gesagt habe, auch mit jüdischen Institutionen und für sichtbar machen jüdisches Leben, aber kommt auch an manchmal, dass wir andere Klienten haben, dass wir auch diese Kommunikation für diese Menschen durchführen. Ob die gesamte Pressestelle an uns abgeben oder bestimmte Teile im Bereich Protokoll, Presse, Öffentlichkeitsarbeit. Aber was ich nicht verstecken kann, egal was ich sage und was ich mache Lobby für jüdisches Leben in Hamburg und Deutschland, unabhängig von jüdischen Gemeinden, klassischen Gemeinden, sondern für alle Menschen, die auch keine Gemeindezugehörigkeit haben.
Ja. Was ich auch ganz kurz, Stefan, du scharst schon mit den
Hufen.
Was ich so cool fand, als wir uns im Rathaus kennengelernt haben, das erste Mal bei diesem Senatsempfang, du bist ja wirklich zu jedem hingegangen, jeder ist zu dir gekommen, ob das jetzt Dr. Michael Otto war oder der Bürgermeister, ne? Ja, komm hier, der Armin, das fand ich gut. Würde ich mich nie trauen, aber die kennt dich ja auch alle, ne? Aus deiner Arbeit und aus dem, was du machst seit so vielen Jahren, ne?
15 Jahre tatsächlich, das ist lange her. Und ich kann das sagen, ich habe 15 Jahre Freundschaft aufgebaut, Vertrauen aufgebaut. Und ist es schwerer als diese 15 Jahre Netzwerk aufbauen und diese Vertrauen, um auch diese Treue bewahren und auch tatsächlich diese Vertrauen nicht missbrauchen. Manchmal passiert manchmal auch, wenn eine Politiker von kommunalen Politik bewerbt sich, kandidiert sich für zum Beispiel homologische Bürgerschaft. Mhm. Und dann als eine Bürgerschaftsabgeordnete macht alles, um an unseren Veranstaltungen nicht teilnehmen. Ich sage das, aha, bei nächster Wahlkampf werden wir dich nie unterstützen. Ja. Ich meine, das, wie kann es sein?
Ja, klar.
Und wir brauchen uns gegenseitig. Ich denke, das Thema Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Und besonders von jemandem als Mandant, wie sagt man, Haber, in homburgischer Bürgerschaft sitzt, muss zum ersten denken, wie können wir unsere Minderheiten, unsere Menschen, die benachteiligt werden, täglich einfach unterstützen und sichtbar machen und nicht einfach am, egal welche Termin mit Hashtags, we remember, ein paar Stolpersteine putzen und sagen, okay, wir haben unsere, Pflicht erfüllt.
Genau, Pflicht getan, ja.
Ja, das ist ja mal das große Problem, die Politik, die sich dann halt nur zum Verschönigen mit dem Thema auseinandersetzt, damit es vorne rum eben geputzte Stolpersteine zum Beispiel, ne, um das mal so salopp zu sagen. Aber wenn ich mal so direkt fragen darf, Armin, wie ist das für jemanden mit jüdischer Abstammung ausgerechnet in das Land zu gehen, wo die dunkelste Zeit für die Menschen jüdischen Glaubens überhaupt stattgefunden hat?
Das ist Besonderes für Israeli-Familie. Menschen aus Israel, das ist schwer, sogar die werden einfach von Verwandten geblockt. Wie konntest du das tun, dass du im Land der Täter zurückkehrst oder dahin gehst und lebst? Für mich, das war Deutschland, ich bin zuerst nach Israel und dann nach Deutschland gekommen. Ich bin besonders einfach absichtlich nach Deutschland gekommen, um in einem Land leben, wo Religion nicht die erste Rolle spielt, sondern man kann zuerst Mensch sein, dann demokratische Werte berücksichtigen, am Ende, wenn man möchte, in eine Moschee oder Synagoge oder Kirche reingehen. Das ist für viele nicht einfach, einfach damit umzugehen, aber viele sind auch stolz darauf, dass in Kinder- oder Enkelgeneration, zum Beispiel viele auch Jüdinnen und Juden, die tatsächlich aus Deutschland stammen, dass sie zurückkehren und auch was hier aufbauen. Was ich immer sage, in vielen Ländern gibt es mehr als genug Juden. Ich war auch einmal tatsächlich mit Antisemitismusbeauftragten, eine offizielle Delegation. Wir haben jüdisches Leben in New York komplett, jede Institution und jede Gemeinde und Synagoge besucht, um schauen, wie die dieses vielfältige jüdisches Leben da durchführen, davon lernen und hier auch von was wir gelernt haben, auch was hier ändern.
Armin, wir haben in diesem Podcast ein Konzept. Mhm. Genau. Man glaubt es nicht, aber es gibt tatsächlich eins.
Wir sind immer wieder selber überrascht,
dass wir uns haben. Und zwar ist es ja folgendes, wir beginnen Sätze und unser Gast, in dem Fall bist du das, Armin Levy, beendet die Sätze. Und wir haben eben schon kurz gesprochen über Juden in Deutschland. Und ich habe ein Foto gesehen, das mich sehr tief bewegt und beeindruckt hat. Und deswegen beende doch bitte folgenden Satz. Margot Friedländer zu treffen war für dich?
Meine Doktorarbeit. Ich habe sie mehrfach getroffen, okay, und viel wirklich privat mit dir gesprochen.
Ja, toll.
Und hoffentlich werden wir eine unserer Projekte an Margot Friedländer in Hamburg widmen. Aber wie sagt man, stay tuned.
Ja. Ich hoffe einfach, dass irgendwann ihre Worte in allen Köpfen ankommen. Vergesst nicht das Menschsein.
Ja, no? Das ist schön.
Das ist einfach, da kriege ich gerade wieder Apple Parker.
Ja, das glaube ich sofort. Ja. Aber wir würden dich auch als Menschen natürlich auch gerne, nicht nur als jüdischen Mitbürger hier, der sich stark macht, kennenlernen, sondern auch einfach nochmal als Privatmann, weil du bist ja auch ein Privatmensch erstaunlicherweise. Es gibt ja auch noch ein Privatleben für Armin Levy.
Das ist ganz verrückt. Also wir haben uns das ja abgewöhnt mit dem Privatleben.
Wir haben es abtrainiert. Ja. Komplett. Und dein Lieblingsmotiv als Hobbyfotograf ist?
Wunderbare Menschen, kann ich sagen. Ich freue mich, Menschen, die ich sehe Menschen als Menschen, und wenn ich positive Eindrücke und Energie der Menschen bekomme, auch wenn auf der Straße, ich werde fragen, darf ich ein Foto von dir machen?
Ich habe meiner Frau mal eine Spiegelreflexkamera geschenkt zum Geburtstag mit meiner Schwiegermutter und meiner Mutter zusammen, und kurz danach wurden die Kameras in den Handys immer besser und besser. Das heißt, diese Kamera wurde vielleicht zweimal noch mitgeschleppt, und irgendwann ist es einem dann doch lästig, im Urlaub immer diesen Koffer noch mitzuschleppen, mit dieser Tasche. Und du hast nur noch das Handy, und die machen einfach gute Fotos, oder?
Das wirst du. Und mittlerweile klingt es ja auch so, ne? Wenn man ein Foto macht, Ne?
Toll.
Das ist qualitativ, die sind nicht vergleichbar. Ich nehme auch manchmal, wenn ich Urlaub mache, erste, was ich packe, ist so eine Allrounder Sony Kamera mit so ganz kleinen auch Objektiv, dass ich auch damit viel machen kann. Besonders Qualität von professioneller Ausrüstung, genauso wie Studio, was wir hier haben, ist nicht vergleichbar mit so was ein Handy Allrounder mitzunehmen, aber ich nutze viel mein Handy, das ist einfacher für mich.
Also muss deine Familie im Urlaub auch leiden, dass du permanent sagst, stellt euch mal da hin, macht mal das und also Motiv hier, Motiv da, so ist meine Frau nämlich.
Stell dich mal vor den Baum da.
So ist meine Frau nämlich. Ja, die ist, guck mal, vor der Mauer hatten wir noch kein Foto.
Ja. Mein Vater auch immer, er vom Hotel, sie vom Hotel, ja. Ne? Das war immer ganz wichtig so.
Nach all diesen Jahren Arbeit, als ich von Ende 23 als Vorsitzender der Jüdischen Union mehrfach vor Kamera von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendungen weiter stand oder manchmal haben Porträt von mir gemacht. Ich habe gesagt, endlich, ich habe verstanden, warum so viele Menschen mich hassen.
Ja. Siehst du?
Ja, großartig. Aber dein Leben besteht ja nicht nur aus dem und dem Fotografieren, sondern wenn du, lieber Armin, deine Gitarre in die Hand nimmst, dann spielst du am liebsten.
Am liebsten, ich habe auch Gitarre in ein islamisches Land, wo da dürfte man nicht Gitarre öffentlich auf der Straße sogar zu Musikunterricht schleppen. Ich musste meine Gitarre in einen Karton, in Mülltüte mit zu meinem Musikunterricht bringen, weil Polizei dreimal einfach mit dem Stiefel in meine Gitarre das kaputt gemacht und hat gesagt, das darf nicht hier auf.
Wo war das bitte schön?
In Teheran.
In Teheran, da wo du geboren bist, ne?
Genau. Ja. Mit 14 habe ich tatsächlich angefangen, Gitarre zu lernen und jetzt, ich bin wieder zurück, alle Lieder, alle persische Lieder, die ich mit 14 gelernt habe, auch wieder spielen. Manchmal vergesse ich auch Text, aber...
Also ich verstehe sehr gut, wenn meine Nachbarn in meinen Gitarrenkoffer treten, weil ich auch gerne mal übe und das nicht immer richtig gut klingt.
Ja,
da kann ich das verstehen. In dem Fall ist das natürlich eine ganz harte Geschichte. Aber ich bin sicher, du hast auch einen absoluten Lieblingsgitarristen. Wir haben uns neulich darüber mal unterhalten. Also ich bin ja absolut Eric Clapton-Fan. Ich finde auch John Five ziemlich gut. Ich weiß nicht, den kennt ihr wahrscheinlich nicht. Googelt den mal und hört das mal rein. Der war unter anderem bei Marilyn Manson in der Band und hat da Gitarre gespielt. Kommt eigentlich von der Country Musik, völlig absurd, und ist für mich einer der besten Gitarristen der Welt. Wenn du jetzt privat Musik hörst, was hörst du denn so am liebsten, Armin?
Nur einen Namen?
So viel du willst.
Ich kann sagen, Menschen, die nach der islamischen Revolution in Iran wieder Musik lebendig gemacht haben, ja, und sehr gute Gitarrespieler wie Babak Amini, wie Ardeshir Farah, wie Kaveh Yaghmai, die sind für mich Legende und ich höre jeden Tag ihre Musik auf.
Ja. Cool. Ich finde, das macht sehr neugierig, das sich jetzt auch mal anzuhören an der Stelle.
Hast du mitgeschrieben? Weil ich weiß es nicht.
Ich habe es im Podcast. Ah. Ich habe es im Podcast. Ich brauche es mir nur anhören.
Den habe ich auch, ne? wir stehen kurz vor dem ersten Advent,
ja,
was bei uns natürlich ein Thema ist. Und vor allem ist es ein Thema bei uns, weil ich bin einfach ein Schleckermaul, wenn es um Süßes geht. Dominosteine, Lebkuchen und so weiter und so fort.
Sieht man gar nicht.
Jetzt bist du zwar nicht christlich, du bist jüdischer Abstammung, lebst aber lange jetzt schon in Deutschland. Beende bitte folgenden Satz. Wenn die Weihnachtszeit ranrückt und die Regale voll sind mit Süßem zur Weihnachtszeit, dann?
Ich organisiere eine Weinuka, so eine jüdisch-christliche Begegnung, so eine, wie auch dieses Jahr haben. Und ich verteile alle diese Süßigkeiten zwischen Menschen und bringe dann Christen und Juden zusammen, dass die miteinander Chanukka und Weihnachten feiern.
Das finde ich toll, aber dann müssen die auch diese Süßigkeiten teilen.
Ich teile das, ich übernehme das.
Das ist gut.
Wenn man das auch teilweise Dreckarbeit nennt, wie ich sogar Boden und ich gebe
hier zurück. Nur wer sich kennt, kann Barrieren überwinden. Das ist ein ganz wichtiges Motto in deinem Leben. Das finde ich einfach großartig und das finde ich ganz toll. Wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts heute. Und deswegen wäre die große Frage und Bitte an dich, vielleicht noch einen Appell an dieser Stelle.
Einfach aufeinander zugehen, miteinander sprechen und was ich sage, dass ich, sogar wenn ich Fotoausstellungen mache, ich beschrifte meine Fotos nicht. Ich erlaube Menschen schauen und Fragen stellen. Was ist das? Was sieht man hier? Was bedeutet das? Aufeinander umgehen, sich als Mensch betrachten, unabhängig von Nationalität, Sexualität und Religion, miteinander sprechen und verstehen am Ende, wie in dieser auch Motto in meinem Leben ist, die Fremde ist es wahrscheinlich dein zukünftiger auch Freund, Mensch, den du kennst. Und ich denke, nichts in diesem Leben ersetzt menschlicher Kontakt und direkter Dialog miteinander, und hoffentlich Menschen lernen davon, dass die niemand ist unerwünscht und niemand ist böse, sondern manche Menschen haben schlechte Erfahrungen gemacht und müssen einfach wieder zurück zur Realität und schönes Leben.
Ach, finde ich schön.
Das hast du schön gesagt, und trotzdem sage ich, es gibt leider Gottes, gibt es einfach auch von Natur aus böse Menschen. Es gibt einfach Menschen, die sind einfach auf die Welt gekommen, um zu plagen.
Ja, und die werden meistens auch noch am ältesten.
Ne? Ja, leider Gottes ist das so. Ja, das Böse schläft auch nie, weiß man ja.
Armin Levy, unser Gast. Guck doch mal rein, armin-levy.de, das ist deine Seite im Internet unter anderem, und folgt dir auch natürlich bei dem, was du so bei Social Media alles machst. Du bist ja wirklich, ich weiß gar nicht, du brauchst wahrscheinlich eine 9-Tage-Woche bei dem, was du alles so auf die Beine stellst. Vielen Dank, dass du heute Gast bist in unserem Podcast gewesen bist, am 28. November. Legendär, finde ich, ganz tolle Einblicke von dir. Vielen, vielen Dank dafür.
Dankeschön, Armin.
Und du bist jetzt dran, Stefan, hau raus.
Ich bin jetzt dran. Ich weiß zwar nicht, wie weit ihr es noch habt bis zur Rente, aber ich kann trotzdem sagen, egal wie lang, wieder ein Tag näher an der Rente.
Er hier und Imsen. Ment mit Mund.